Wir sind schon wieder 2 Wochen weiter und deswegen steht die nächste Folge von Gesundo auf dem Programm. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Sascha Staat und es geht wie immer um das Thema Gesundheit in und um Dortmund. Und heute bin ich in die Nähe des Phoenixsees gefahren. Da fährt man generell ja gerne hin, das ist schön. Aber ich habe einen kleinen Umweg genommen sozusagen und vorab Halt gemacht im Krankenhaus. Und zwar nicht in irgendeinem, sondern im St. Lukas Klinikum. Und ich begrüße 2 Gäste, die sich im Bereich Gallenerkrankungen auskennen. Das sind einmal Professor Dr. Med Heiner Wolters, der Chefarzt der Klinik. Erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Und Privatdozent Dr. Med Christian Teschendorf. Schönen guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Sie sind hier der Chefarzt für Innere Medizin. Da muss ich direkt mal nachfragen. Boah, das ist wahrscheinlich dermaßen zeitintensiv. Innere Medizin, so viele Themen, die das abdeckt, das ist wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht. Haben Sie überhaupt noch Freizeit?
Also es ist in jedem Fall so, dass es extrem zeitintensiv ist, aber ich fürchte, das gilt für uns alle, die wir hier arbeiten, insbesondere auch in der Chefarztposition. Also ich bin da nicht schlimmer dran als mein Kollege Herr Wolters.
Das würde ich genauso unterschreiben.
Ja, es ist sehr herausfordernd, es ist sehr zeitintensiv, nach Corona noch mehr als vor Corona, wenn ich ehrlich bin. Aber wir säßen nicht hier, wenn uns das nicht Spaß machen würde und wenn das nicht erfüllend wäre und wir das auch als unsere Aufgabe ansehen. Also ich mache es nach wie vor immer noch sehr gerne. Aber es ist zeitintensiv, ohne jede Frage. Man hat Freizeit. Na, fragt sich, wie viel man davon hat.
Ja, das ist das Entscheidende. Aber ich freue mich, dass Sie sich trotzdem für mich Zeit genommen haben, weil wir über ein wichtiges Thema sprechen. Und innere Medizin ist ja äußerst komplex. Also sehr viel in der Medizin ist äußerst komplex. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir die Leute auch darüber aufklären. Wir haben zuletzt hier auch in diesem Format schon beispielsweise über Herzerkrankungen gesprochen, über die Schilddrüse. Da haben wir Dinge erfahren, also ich zumindest, von denen ich vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und das wird bei den Gallenerkrankungen genau das Gleiche sein. Wir sprechen über Therapie und Diagnostik und vielleicht können wir mal kurz überhaupt darlegen, was ist die Galle für ein Organ? Warum ist die Galle wichtig? Welche Funktionen hat die Galle?
Ja, da muss man schon ein bisschen differenzieren. Sagen wir mal, der Laie spricht immer häufig von der Galle an sich und da muss man schon ein bisschen differenzieren, weil zum einen ist eigentlich der Gallesaft, der in der Leber gebildet wird. Die Leber produziert Gallesaft, der fließt über die Gallengänge in Richtung Zwölffingerdarm und ist im Prinzip da ein Verdauungssaft, der wichtig ist für die Verdauung. Und da gibt's neben diesem Gallengang, der von der Leber zum Zwölffingerdarm führt, noch die Gallenblase. Und für den Laien, für den medizinischen Laien ist das häufig immer alles eins. Aber das muss man schon ein bisschen differenzieren. Zum einen die Gallenblase mit den Gallensteinen, wo viele Patienten betroffen sind von solchen Erkrankungen. Und zum anderen eben die Gallenwege an sich, so dass wir mehr oder weniger schon so mindestens 2 große Themen haben. Gallenblase, Gallensteine, Gallenblasenentfernung und auf der anderen Seite eben Gallenwege, Gallenwegserkrankungen bis hin zu Lebererkrankungen, die da eine Rolle spielen.
Man kann eigentlich nicht sagen, dass die Galle ein Organ ist, sondern die Galle ist der Saft, der produziert wird von dem Organ Leber. Und das hat jeder Mensch, das haben Sie, das habe ich. Und das ist eben wichtig für die Verdauung. Also der Gallesaft als solcher.
Wie viele unterschiedliche Arten von Gallenerkrankungen gibt es?
Schwer zu sagen. Also mindestens, keine Ahnung, 100, ich weiß es nicht. Es gibt ja ganz viele häufige Dinge, wie zum Beispiel Gallensteine sind sehr häufig und es gibt ganz viele verschiedene seltene Erkrankungen, also sehr viele verschiedene, ja.
Wie kann ich persönlich dafür sorgen, oder ist das überhaupt möglich, dass es rund um das Thema Gallenerkrankung bei mir nicht zu Problemen kommt? Kann man da irgendwie Vorsorge betreiben, zum Beispiel bei der Ernährung?
Also was immer gilt, gesunde Ernährung. Und in Bezug auf einen Aspekt kann man definitiv Vorsorge betreiben, indem man nämlich versucht, ein halbwegs normales Gewicht zu haben. Übergewichtige Patienten haben mehr Probleme mit der Galle, insbesondere mit Gallensteinen. Ansonsten ist die Ernährung eigentlich kein wichtiger Einflussfaktor. Man sollte sich nicht zu Cholesterin, zu fettreich ernähren. Das stimmt in jedem Fall. Aber das geht ja dann auch einher mit dem Ziel, sich gesund zu ernähren und ein halbwegs normales Körpergewicht zu haben.
Wie viele Menschen sind in Deutschland von Problemen mit Gallenerkrankungen betroffen, so Pi mal Daumen?
Oh, sehr viele, glaube ich. Wenn man alleine die Anzahl der Gallenblasenentfernungen nimmt, das sind in Deutschland an die 200.000 Patienten, die jedes Jahr von ihrer Gallenblase erlöst werden, weil die Probleme macht. Und da gibt es natürlich viele, viele andere Erkrankungen, die vielleicht ganz milde Beschwerden nur machen, die beim Hausarzt behandelt werden oder auch schwerwiegende Erkrankungen, die dann noch oben drauf kommen. Also es ist wirklich ein Problem für viele Patienten, für viele Menschen.
ist dann die Gallenblase mehr oder weniger ein Organ, das der Mensch gar nicht braucht? Weil wir wissen zum Beispiel beim Blinddarm, ja, da gibt es Menschen, die haben Probleme mit dem Blinddarm. Mein Blinddarm wurde damals auch entfernt. Ich brauche den ja eigentlich gar nicht. Ist das bei der Gallenblase genauso?
Ja, zumindest kann man ohne Gallenblase genauso leben, wie man vorher lebt. Das ist im Prinzip so ein kleiner Speicherort für ein bisschen Gallesaft extra, der dann ausgeschüttet wird, wenn man nach einer Phase von Nüchternheit, also dass man eben nichts gefrühstückt zum Beispiel hat, dann was isst, dann wird eine extra kleine Menge Gallensaft mit in den Zwölffingerdarm gegeben, um die Verdauung zu verbessern sozusagen. Aber ohne Gallenblase kann man genauso leben wie mit Gallenblase.
200.000 pro Jahr in Deutschland, nur was die Gallenblasenentfernung angeht, Das ist ordentlich.
Das ist viel, ja. Das ist wirklich sehr viel. Und es ist erstaunlich, Sie sagen, braucht man die Gallenblase ja oder nein, wenn es so viele Menschen gibt, denen die Gallenblase entfernt wird, aus guten Gründen und es gibt so wenig Probleme, dann möchte man fast zu dem Schluss kommen, die Gallenblase ist eigentlich verzichtbar. Aber trotzdem, im Körper hat jedes Organ natürlich seine Funktion. Manche Organe haben wichtigere Funktionen als andere Organe. Insofern, ja, es ist erstaunlich, wie wenig es dem Menschen ausmacht oder praktisch gar nichts, wenn die Gallenblase entfernt wird.
Wann kommen Menschen hier hin und haben eigentlich ein Problem in Bezug auf dieses Thema, wissen das aber gar nicht?
Wenn sie nichts davon wissen, dann kommen sie ja nicht deswegen zu uns. Es wird sehr, sehr häufig, und das machen nicht nur wir, das machen vor allem auch die Hausärzte, werden Gallensteine, das ist das führende Problem, was die Galle angeht, Gallensteine über den Ultraschall diagnostiziert. Ultraschall ist der Goldstandard, wie wir das nennen, um Gallensteine zu diagnostizieren. Und sehr, sehr häufig weiß der Patient gar nicht, dass er Gallensteine hat, weil sie eben keine Beschwerden machen. Sie können Beschwerden machen, da muss man auch medizinisch eingreifen und das tun wir auch. Aber bis dahin, es gibt viele Leute, die haben 20, 30 Jahre lang Gallensteine in ihrer Gallenblase, wissen das auch, haben aber keine Beschwerden, da muss man auch nichts machen. Und die sind nur dadurch aufgefallen, indem man einen Ultraschall gemacht hat. Das ist ja eine sehr harmlose Untersuchung. Sie dauert nicht sehr lange. Sie ist überhaupt nicht schädlich. Ein Ultraschallgerät hat eigentlich jeder Hausarzt, jeder Internist. Deshalb ist das in der Regel ein Zufallsbefund.
Oh, so. Das ist interessant.
Die andere Gruppe ist eben, also die eine Gruppe sind die Patienten, die dann geschickt werden, weil Probleme doch da sind und Gallensteine gefunden werden. Und die andere Gruppe ist die Gruppe der Patienten, die zu uns kommen, akut, mit Schmerzen im Oberbauch. Und die wissen in dem Moment häufig auch gar nicht, was das Problem ist. Und da stellt sich dann wiederum durch diese Ultraschalluntersuchung raus, dass die Gallenblase entzündet ist. Manchmal liegen Steine als Ursache dahinter, manchmal andere Dinge. Und da stellt sich dann im Laufe des stationären Aufenthalts oder Abklärung raus, dass tatsächlich die Gallenblase sozusagen schuld ist an den Beschwerden. Und man wird dann zum Patienten, der eben mit der Galle, wenn man so sagen will, zu tun hat.
Finde ich sehr bemerkenswert, dass viele das dann gar nicht wissen und vielleicht auch mit den Gallensteinen jahrelang in Anführungsstrichen zu tun haben, aber nichts merken oder keine Probleme haben. Kann man dann mit regelmäßigen Untersuchungen dafür sorgen, dass man dem Problem dann auch rechtzeitig vorbeugt? Also sollte man wie beispielsweise bei Krebsvorsorgeuntersuchungen eine gewisse Regelmäßigkeit haben, was diese Untersuchung angeht?
Relativ klare Antwort, nein. Das muss nicht gemacht werden. Also wie gesagt, Gallensteine sind im Körper oder sind in der Gallenblase, machen keine Beschwerden. Da muss ich auch nichts machen, das muss ich auch nicht kontrollieren. Es gibt auch nicht dann irgendwie eine Stufe von Gallensteinen, wo ich denke, oh, jetzt wird's kritisch. Sondern wenn Beschwerden auftreten, und das können Schmerzen sein, das kann Gelbsucht sein, das kann Fieber sein, das können alle möglichen Beschwerden sein, dann muss man zum Arzt gehen und muss man gucken, sind es die Gallensteine, die Probleme verursachen? Und wenn es so ist, dann muss eben gehandelt werden. Dann müssen wir als Internisten arbeiten oder der Chirurg muss die Gallenblase entfernen oder dass eine Entzündung vorliegt, dann muss erstmal Antibiotikum gegeben werden. Aber eine regelmäßige Überwachung von Gallensteinen ist nicht notwendig.
Okay, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil der ein oder andere, der jetzt zuhört, könnte denken, jetzt muss ich aber was tun, weil dann hört man das und denkt, oh, ich habe auf jeden Fall was und macht sich dann auf den Weg zum Arzt oder zur Ärztin. Aber dann hätten wir das ja auch geklärt. Therapie und Diagnostik sind ja unser Thema. Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über die Diagnostik gesprochen. Gibt es da noch wichtige Punkte, die Sie gerne anführen möchten? Weil ich habe es ja gesagt, ich bin nicht aus diesem Fachbereich, bei weitem nicht, aber vielleicht haben Sie da noch was, was die Diagnostik angeht.
Ja, das erste Schritt ist immer die Ultraschalluntersuchung, wie Kollege Teschendorf schon sagt. Das ist immer egal, ob es jetzt Akutbeschwerden macht oder man durch Zufall eine Routine-Ultraschalluntersuchung beim Hausarzt Steine dann entdeckt. Der erste Schritt ist immer die Ultraschalluntersuchung. Und dann, wenn dann Beschwerden da sind, ist natürlich der nächste Schritt Laboruntersuchung. Ne? Wenn eine akute Symptomatik da ist, Oberbauchschmerzen da sind, dann würde man Blutuntersuchungen durchführen, Leberwerte, spezielle Gallenwerte sozusagen untersuchen, um zu sehen, was für ein Problem vorliegt oder ob die Leber selbst das Problem ist. Wenn die Leber den Gallensaft nicht so herstellt oder abfließen lassen kann, wie es gewohnt ist, dann wird man das über die Blutwerte dann detektieren.
Genau, ich will das ergänzen. Also das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, was Gallensteine angeht. Wir haben jetzt gerade von Gallensteinen, der Gallenblase gesprochen. Und der Ultraschall ist wunderbar, ist der Goldstandard, um das zu diagnostizieren. Herr Wosolders hat gerade noch von Laborwert gesprochen, ist auch ganz wichtig. Und da muss man ganz wichtig sich klar machen, unterscheiden. Es gibt die Gallensteine, die sich in der Gallenblase bilden in der Regel. Die sind in der Gallenblase. Und die können dort Schwierigkeiten machen. Heftige Schwierigkeiten. Wir müssen eingreifen. Es gibt auch einen zweiten Ort, wo die Gallensteine sein können. Nämlich, sie können sich auf die Wanderschaft begeben haben, von der Gallenblase Richtung Zwölffingerdarm durch die Gallenwege. Und das kann genauso Beschwerden machen. Das macht aber andere Laborwertkonstellationen. Und das ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Gallensteinen in der Gallenblase und Gallensteinen in den Gallengängen, weil das auch ganz andere Therapien zunächst sind. Das ist ganz wichtig, diese beiden Dinge zu unterscheiden.
Das heißt, Sie müssen dann natürlich auch logischerweise anders vorgehen.
Richtig.
Wie lange dauert das denn von der ersten Untersuchung dann bis zu dieser finalen Diagnose?
Also der Ultraschall ist in der Regel innerhalb von einer Stunde oder von mir, sagen wir mal, innerhalb von 12, 24 Stunden am nächsten Tag, wenn der Patient zu uns in die Klinik kommt, gemacht. Das ist gar kein Problem. Und die Laborwerte, wir nehmen Blut ab und haben in 3 oder 4 Stunden das Ergebnis. Also das ist, sagen wir mal, innerhalb von 24 Stunden können wir häufig schon viel früher sagen, das ist das Problem oder nicht das Problem, rechtsrum oder linksrum.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil Sie dann ganz konkret direkt sagen können, wo Sie ansetzen müssen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, genau, genau. So ist das. Manchmal gibt es noch spezielle Untersuchungen, wie zum Beispiel, wir sprachen von dem Ultraschall. Der Ultraschall wird natürlich in der Regel, so kennen das ja viele Menschen von uns, so wird ja auch zum Beispiel die Vorsorge bei Schwangeren gemacht, der Ultraschall von außen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Ultraschall von innen zu machen. Also praktisch über ein Magenspiegelungsgerät, ein Endoskop. Das ist ein spezielles Endoskop, da ist vorne eine Ultraschallsonde dran und ich kann dann von innen Ultraschall machen und bin, das ist der Vorteil, ganz in der Nähe des Gallenganges und kann da genau differenzieren, gibt es auch, wovon ich gerade sprach, Gallensteine in einem Gallengang oder sind die nur in einer Gallenblase? Das sind manchen Fragestellen sehr wichtig. Das sind aber spezielle Untersuchungen, die natürlich aufwendiger sind. Da brauchst du dann vielleicht 1, 2 Tage mehr. Die dauern auch länger. Das ist wie eine Endoskopie. Da muss ich auch den Patienten aufklären. Also das sind Dinge, die dann gegebenenfalls noch dazukommen. Aber eher selten.
Wie schnell kommt es dann gegebenenfalls zu einer Operation, wenn ich jetzt Gallensteine in der Gallenblase hätte? Also wir haben gerade erfahren, ungefähr 24 Stunden. Dann weiß man, in welche Richtung es geht. Wie schnell kann dann oder vielleicht muss auch sogar eine Operation erfolgen?
Das liegt ein bisschen an den Symptomen von dem Patienten, der dann akut kommt. Also zum einen die Patienten, die geschickt werden, weil immer mal wieder Beschwerden sind, die werden dann geplant und mit einem Termin versorgt und dann kommen die speziell zur Operation ins Haus. Der Patient, der mit Schmerzen kommt oder die Patientin, die werden dann in der Regel gemeinsam angeschaut und wenn es gelingt, die akute Schmerzsymptomatik mit zum Beispiel Antibiotikum zunächst zur Ruhe zu bringen, die Entzündung einzudämmen, dann würde man diese Patienten dann auch später operieren, nach 6 Wochen. 2 Monaten, 4 Wochen, je nachdem. Wenn man aber merkt, dass so eine Entzündung der Gallenblase nicht zur Ruhe kommt, dann ist es in der Regel so, dass man innerhalb von 24 bis 48 Stunden nach Aufnahme den Patienten operiert. Dann ist es meistens so, dass man sagt, je eher, desto besser. Aber die Diagnostik muss natürlich erst abgeschlossen sein, muss erst wissen, was ist wirklich das Problem. Und dann wird aber auch in der Regel schnell die Entscheidung getroffen, dass man eine Operation durchführt. Und das ist dann innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach Aufnahme in der Regel schon der Fall.
Wenn ich jetzt in den vergangenen Ausgaben mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe, dann sagen die immer, wir haben natürlich eine hohe Routine. Wir haben diese Operation nicht schon 1 oder 2 Mal gemacht, sondern teilweise ein paar tausend Mal. Wie hoch ist die Gefahr, dass vielleicht bei einer Operation etwas schief geht und muss ich großen Respekt vor so einer Operation haben oder ist das tatsächlich, wie ich es annehme, für Sie eine gewisse Form von Routine?
Es ist schon eine gewisse Form von Routine. Die Operation, ich habe es ja gerade schon gesagt, in Deutschland wird es wirklich sehr, sehr häufig durchgeführt und jede chirurgische Abteilung hat sehr viel Erfahrung mit dieser Operation. Trotzdem ist es eben so, dass der liebe Gott nicht jeden Mensch gleich gebaut hat. Das heißt, es gibt gewisse Variationen. Es laufen Adern in der Region, wo man operiert. Es laufen kleine Schlagadern zu Gallenblase, in der Gallenblase und der Lebergang. Da, wo die Galle durchfließt, die laufen alle sehr benachbart, sodass es schon Risiken gibt, dass da eine Verletzung auftritt. Sehr selten, würde ich sagen, vielleicht 1% der Fälle oder noch weniger. gerade in der akuten Situation, bei den geplanten Operationen noch viel, viel seltener als in der Größenordnung. Und dann ist es eben auch wichtig, dass viel Expertise vorliegt, weil man dann eben auch entsprechend reagieren kann und für den Patienten das dann in der Regel immer gut ausgeht. Also selten gibt es Komplikationen. Es gibt leider keine Operation, die ohne irgendwelche Komplikationen abläuft. Aber sagen wir, für den speziellen Fall ist das extrem selten, dass wirklich was Ernstes passiert.
Dann bin ich ein bisschen beruhigt. Ich hoffe natürlich, dass ich keine Probleme mit Gallensteinen bekomme. Wie wahrscheinlich ist das? Kann man das grob sagen? Wird irgendwann jeder mal in die Richtung vielleicht ein kleines Problemchen haben?
Also jeder nicht, aber ein Großteil. Wie gesagt, Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Das mag auch mit den weiblichen Hormonen zu tun haben oder hat damit wahrscheinlich zu tun. Risikofaktor Übergewicht habe ich schon genannt. Und das Alter. Je älter ich werde, desto häufiger kommt es vor, desto häufiger ist es. Aber nicht jeder. Nicht jeder, das ist nicht der Fall.
Das ist dann auch gut. Also da muss ich nicht mit Sorge durchs Leben gehen. Aber ich weiß natürlich gerade diejenigen, die auch dieses Format hören und die sich dann viel mit dem Thema Gesundheit beschäftigen, die machen das auch oft, um vielleicht gewissen Risiken, Erkrankungen und so weiter aus dem Weg zu gehen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass man nicht so viel im Bereich Prophylaxe machen kann, was diese Erkrankung angeht. Oder ist das doch so?
Nee, was ist letztlich das, was ich gerade schon gesagt hatte. Da kann man nicht extrem gut vorbeugen. Wie gesagt, eine gesunde Ernährung, nicht zu fettreich, nicht zu viel Cholesterin und versuchen, mit einem normalen Körpergewicht durchs Leben zu gehen. Das sind eigentlich schon die entscheidenden Faktoren. Am Risikofaktor Frau kann ich natürlich nichts ändern, zum Beispiel. Oder am Risikofaktor Alter auch nicht.
Kommen die Menschen, wenn die Probleme mit den Gallensteinen haben, mit großer Sorge hierhin? Weil es ist ja auch oft so, dass es so, wie ich das wahrnehme, in meinem persönlichen Umfeld, insbesondere weil Sie jetzt auch gesagt haben, es hat auch etwas mit dem Alter zu tun, wenn dann jemand hört, oh, ich habe Probleme, die Gallensteine müssen raus, dass die denken, das ist so eine große Nummer, das kann, ich will nicht sagen, in der Katastrophe enden, das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich glaube, Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Ja,
also ich würde sagen, mit großer Sorge nicht. Also was würdest du sagen? Auch nicht, nein. Aber teilweise mit großen Beschwerden. Also eine Gallenkolik, das ist richtig. Ich habe es aber nicht gehabt, ich habe auch keine Gallensteine. Ich weiß nicht, was in 20 Jahren ist, natürlich. Aber das kann richtig heftige Schmerzen machen. Also manche Frauen sagen, es ist so ähnlich, als ob sie ein Kind gebären würden. Also es können ganz intensive Schmerzen sein. Es kann aber auch sein, dass der Patient praktisch gar keine Schmerzen hat. Und einiges ist das Thema Gallensteine. Sicher ist es viele haben Gallensteine und wissen auch, dass sie Probleme machen können. Viele haben die Gallenblase entfernt bekommen. Aber ein Satz, um das vielleicht darzustellen, dass das von der Bevölkerung auch als nicht harmlos, aber als beherrschbar angesehen werden kann und eben keine Sorgenfalten unbedingt in die Stirn treibt, ist, dass viele sagen, ja, so kommt das Ultraschall und ich mache einen Ultraschall. Ja, ich habe Steine, ich bin steinreich. Das ist sozusagen das, was ich ganz häufig höre. So wird das häufig formuliert.
Dann ist das Wichtige auch in dem Fall, dass wir uns keine allzu großen Sorgen machen müssen. Aber Gedanken müssen wir uns machen, das ist schon wichtig.
Das ist richtig, genau.
Wir haben jetzt über Gallensteine und Gallenblase ein bisschen gesprochen. Ich habe ja zu Beginn gefragt, wie viele Gallenerkrankungen gibt es eigentlich? Was ist beispielsweise die zweithäufigste Form? Ist die den meisten Menschen überhaupt ein Begriff?
Nicht ganz, was man jetzt als Erkrankung nimmt. Zum einen die Gallensteine, dann gibt es eben Gallensteinleiden, dann gibt es vielleicht die Gallenblasenentzündung. Hängt auch wieder mit Steinen häufig zusammen. Das sind so die häufigsten Erkrankungen. Und dann gibt es, wenn man an Galle denkt, manch einer hat dann auch so eine Gelbverfärbung der Augen, da gibt es einen ganz bunten Strauß von Erkrankungen, die dazu führen, die man, glaube ich, alle gar nicht hier aufzählen kann. Aber dann wird es, würde ich sagen, schon sehr viel seltener. Alles nach den Gallensteinen, Gallenblasenerkrankungen, alles, was danach kommt, wird sehr viel seltener. Ganz selten am unteren Ende, da darf man auch den Leuten keine Angst machen, gibt es natürlich auch mal Tumorerkrankungen der Gallenwege, die auch mal selten dann dahinter stecken, hinter einer solchen Symptomatik.
Sind die dann in der Regel eher gut oder bösartig?
Die sind in der Regel eher bösartig, muss man sagen. Und ganz so selten ist es wahrscheinlich doch nicht. Es ist dann eben, wie Herr Kollege Wolters sagte, ein Tumor im Gallenwegsystem. Also dann kann die Galle einfach nicht mehr abfließen. Das ist ein mechanisches Problem. Dann fließt die Galle nicht mehr ab und dann bekomme ich auch eine Gelbsucht und habe aber interessanterweise häufig eben keine Schmerzen. Wir sprachen von den Gallensteinen, die heftige Schmerzen machen können. Diese Tumoren, die dafür sorgen, dass die Galle nicht abfließen kann, das macht in der Regel keine Schmerzen.
Das Wort gelb habe ich jetzt mehrfach gehört. Mhm. Nimmt man das immer sofort wahr?
Leider nein. Aus unserer Erfahrung ist es doch so, dass die Patienten selbst das spät wahrnehmen und häufig erst vom Umfeld angesprochen werden. Also Familie oder jemand, der dann mehrere Tage oder Wochen jemand nicht gesehen hat, der dann wieder einen Kontakt hat, sagt dann plötzlich, du siehst aber irgendwie gelb oder braun gebrannt, habe ich auch schon gehört, dass die Leute dann hören, du hast aber eine tolle Hautfarbe, und erkennen aber dann auch diese Gelbfärbung, die typische Gelbsucht in den Augen. Das heißt, die Patienten selbst, weil das sehr langsam fortschreitend ist, nehmen das häufig erst sehr spät wahr.
Wie therapiert man das?
Das ist ja relativ, was heißt einfach? Es ist ja so, dass die Galle praktisch in der Leber produziert wird und nicht richtig abfließen kann, weil eben zum Beispiel Gallensteine den Gallengang verstopfen. Und dann ist es so, dass die Galle sich praktisch in der Leber staut und, ich sag mal, einfach formuliert, sich staut und nach rückwärts übertritt in das Blutsystem und dann eben eine Gelbfärbung der Haut und der Augen macht. Das Problem ist, der Stein, der zum Beispiel im Gallengang steckt, und den muss ich entfernen. Das ist ein rein mechanisches Hindernis, den muss ich entfernen. Das ist dann, wenn wir von Therapie sprechen, eine Aufgabe der inneren Medizin. Wir sprechen jetzt eben, wie ich eingangs schon mal gesagt hatte, nicht von Gallensteinen in der Gallenblase, sondern im Gallengang. Die stecken dann da fest, und dann muss man eine sogenannte ERCP machen. Das sind vier Buchstaben, das ist eine Abkürzung für ein kompliziertes Wort. Endoskopische retrograde Cholangiopankreatographie, schwieriges Wort. ERCP kann man sich besser merken. Da arbeiten wir mit einem Endoskop. Patient schläft, wir arbeiten. Wir gehen über die Speiseröhre, Magen in den 12-Fingerdarm, und genau dort mündet der Gallengang. Von der Leber kommt der Gallengang in den 12-Fingerdarm. Wir fädeln dann praktisch den Gallengang von hinten auf und holen mit entsprechenden Geräten, da gibt es Körbchen, Schlingen, Steinzertrümmerungsmechanismen, holen dann da den Gallenstein raus und sorgen einfach dafür, dass die Verstopfung gelöst wird und die Galle wieder abfließen kann. Und damit ist dann auch die Gelbfärbung weg.
Das hört sich jetzt für mich nach einem klassischen Routineeingriff an, oder nehme ich das jetzt auf eine zu leichte Schulter?
Ich würde sagen, Sie nehmen es nicht auf eine zu leichte Schulter. Es ist für uns ein Routineeingriff, aber man kann das genauso als Routineeingriff bezeichnen wie die Gallenblasenentfernung. Das ist auch ein Eingriff, ein richtiger Eingriff, der eben auch Komplikationen machen kann, aber er ist absolut notwendig und es ist die Methode der Wahl, um diese Gallensteine zu entfernen. Aber wie bei jedem Eingriff, es können auch mal Schwierigkeiten oder Komplikationen auftreten, aber für uns ist es natürlich ein Routineeingriff.
ERCP, habe ich das richtig verstanden?
ERCP.
ERCP. Wie lange dauert das?
Das kann, wenn es super läuft, sind wir in 10 Minuten durch. Es kann aber auch sein, dass man da eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde steht. Einmal, weil es manchmal schwierig sein kann, von rückwärts sozusagen den Gallengang aufzufädeln. Und zum anderen kann es sein, dass das große Steine sind, die wir, ich sag mal, erstmal mühevoll zerkleinern müssen und zerschießen müssen mit Laser oder was auch anders und dann die Stücke einzeln rausholen. Also wir haben da schon 2 oder 3 Stunden gestanden.
Oh, das ist natürlich dann extrem. Wenn das aber gemacht ist, ja, ist das Problem dann dauerhaft behoben oder kann das nochmal auftreten?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also wenn das gemacht ist, ist erstmal der Gallengang gesäubert. Da sind keine Steine mehr drin. Dann muss man im nächsten Schritt, wenn das nicht schon geschehen ist, dafür sorgen, dann kommt der Professor Wolters wieder ins Spiel, dass das Reservoir der Gallensteine, nämlich die Gallenblase, entfernt wird. Klar. Das heißt, wenn man das gemacht hat, dann muss man ehrlich sein, dann ist man immer noch nicht das Risiko komplett los, weil, ich will mal sagen, das Tückische an Gallensteinen ist, die können sich nicht nur in der Gallenblase bilden, sondern auch in den Gallengängen. Das ist zwar viel seltener als in der Gallenblase, kann aber auch vorkommen. Das heißt, ganz gefeit vor einem Rückfall, so möchte ich es mal nennen, oder einem Wiederkehren der Gallensteine, ist man nicht oder ist der Patient nicht. Aber ein ganz großes Stück entfernt davon.
Wenn meine Eltern oder meine Großeltern das haben, ist die Wahrscheinlichkeit dann höher, dass ich das auch irgendwann bekomme?
Nicht zwangsläufig. Es gibt genetische Faktoren, wo man feststellt, dass sozusagen ganze Familienzweige der Reihe nach davon betroffen sind, aber es ist nicht zwangsläufig so. Also es muss nicht so sein, wenn ihr Vater oder ihre Mutter betroffen ist, dass man automatisch dann auch damit rechnen muss. Aber es gibt's schon.
Ich möchte nochmal zurückkommen zu der Entfernung der Gallenblase. Wie lange dauert diese Operation? Haben jetzt schon mehrfach gehört, auch das ist Routine, weil es halt auch häufig gemacht wird, aber wie lange dauert das dann ungefähr und wie lange braucht auch der Patient danach, um sich dann wieder entsprechend zu erholen? Das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
Also in einer, sagen wir, geplanten Situation, wenn also keine schwere akute Gallenblasenentzündung vorliegt, dann dauert so eine Operation vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger, je nachdem, wie die Situation ist. Und man macht das heutzutage ja in der Routine als minimalinvasiven Eingriff, die sogenannte Schlüssellochtechnik. Das heißt, man macht 3 oder 4 Zentimeter große Schnitte an dem Bauch, über die man dann eine Kamera einbringt und arbeiten kann. Und das hat den großen Vorteil, dass der Patient dann in der Regel morgens ins Krankenhaus kommt, der wird an dem Tag operiert, bleibt dann in der Regel 2 Nächte und geht dann wieder nach Hause und ist dann je nachdem, wie er so beschaffen ist, wie sportlich und wie gesund er sonst drumherum ist, nach 1 bis 2 Wochen wieder einsatzfähig für das normale Leben.
Das ist ja ein überschaubarer Zeitraum.
Ja, eigentlich schon.
Ja, so spannende Dinge, die wir bislang erfahren haben in unserem Gespräch. Und hat sich die Technik, weil Sie gerade jetzt auch von so einer Kamera gesprochen haben, in den letzten Jahren massiv verändert? Auch das ist etwas, was ich in Gesprächen mit Ihren Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen und Monaten immer wieder festgestellt habe. Ist das in dem Bereich auch so?
Ja, schon so, wobei, also sagen wir mal, diese minimalinvasive Technik wird jetzt schon, würde ich sagen, routinemäßig schon mehr als 10 Jahre ganz bestimmt eingesetzt in den Krankenhäusern, wo das durchgeführt wird. Ne? Früher hat man immer einen etwas größeren Schnitt am Rippenbogenrand machen müssen, vielleicht 15, 20 Zentimeter groß. Das ist natürlich dann eine längere Erholungsphase für die Patienten, bis das verheilt ist. Mittlerweile ist diese minimalinvasive Technik die Routine und der nächste Schritt von der minimalinvasiven Technik ist dann mit einer speziellen dreidimensionalen Laparoskopie möglich, dass man noch ein bisschen bessere Sicht hat als Operateur, noch ein bisschen mehr Differenzierung hat der einzelnen Strukturen, die da dargestellt werden müssen. Und danach ist der nächste Schritt die robotische Chirurgie, die wir hier zum Beispiel auch betreiben. Da sitzt also der Operateur im Prinzip an einer Bedienkonsole und bedient dann die Roboterarme. Der Roboter macht nichts eigenständig, der ist im Prinzip verlängertes Werkzeug, hat aber viel mehr Bewegungsmöglichkeit der Instrumente in alle Richtungen, dreidimensionales Sichtfeld, sodass man dann noch sicherer, noch feiner präparieren, darstellen kann, die wichtigen Strukturen, die gehalten werden müssen, was dann in Einzelfällen schon auch ein Vorteil sein kann für die Patienten.
In den bisherigen Folgen habe ich das noch nie gefragt, also es waren ja häufiger schon Ärzte zu Gast, aber als Chefarzt, wie viele Operationen nimmt man eigentlich selber noch vor? Ist das die Hauptarbeit, die man hat?
Also ich operiere natürlich, ich bin der Internist, aber ich mache zum Beispiel diese ERCPs und da nehme ich genauso die Untersuchungen wahr wie meine Oberarztkollegen. Wir sind hier zu viert, die wir das machen, also 3 Oberärzte und ich. Und wir haben jetzt gerade eben, auch weil wir bei einer Zertifizierung hatten, haben wir die ganzen Zahlen für das Jahr aufgearbeitet. Und da ist es so, dass das ungefähr zu gleichen Teilen, die Zahlen zu gleichen Teilen auf die Oberärzte und mich verteilt sind. Also wir haben nicht nur administrative Aufgaben, sondern sind wirklich am Patienten und das möchte ich auch machen. Mir macht es ja auch, also es macht mir Freude. Man kann ja Menschen damit helfen. Es ist eine handwerkliche Tätigkeit, ich arbeite gerne handwerklich, das gilt für den Chirurgen erst recht. Absolut. Ja. Also deshalb, und wir als Gastroenterologen sind Endoskopiker und wir wollen auch endoskopieren.
Wie anstrengend ist denn eigentlich so eine Operation? Weil man muss sich ja sehr konzentrieren, man muss im Fokus sein, weil man eigentlich keine Fehler machen darf. Sind Sie danach extrem müde nach so einer Operation?
Das liegt natürlich ein bisschen dran, welche Operation man gerade durchführt. Zum Beispiel jetzt eine Gallenblasenoperation bei einem Patienten, wo keine schwere Entzündung vorliegt. Dann ist man natürlich trotzdem konzentriert, aber dann hat man gute Sicht, das kann man sehen. Da ist man danach natürlich schon so nach einer Stunde oder Größenordnung Operationszeit vielleicht schon mal auch ein bisschen ermüdet, aber das ist jetzt nicht über die Maßen anstrengend. Ich denke, das entspricht der normalen Tätigkeit. Und für mich geht das Gleiche, was Herr Teschenhoff gerade schon sagt, das ist natürlich unser Kerngeschäft. Ne? Als Chirurg, wenn ich selbst nicht mehr MOP wäre, da würde mir im Prinzip meine Seele meiner Tätigkeit irgendwie genommen. Das würde ich auf keinen Fall haben wollen. Ein Job, wo ich nur noch administrativ tätig wäre. Das muss schon immer so sein, dass man auch weiter operativ tätig ist. Und ich glaube, man kann als Chefarzt auch gar nicht gut fungieren, wenn man auf Dauer selbst die Tätigkeit am Patienten nicht mehr durchführt. Das wäre, glaube ich, nicht das, was ich zumindest für mich so haben wollte als Job.
Und wir sind ja letztlich auch, das ist jetzt so, diejenigen, die, wenn irgendwas irgendwo nicht klappt, die Letzten, die gerufen werden. Also wenn es einer nicht richten kann, dann müssen wir es richten, verstehen Sie? Wir würden auch nicht in der Position sein, wenn wir das nicht irgendwie gut gelernt hätten und gut könnten.
Sportlern wünscht man immer viel Erfolg. Ihnen wünsche ich ein gutes Händchen in Zukunft weiterhin. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht, über dieses Thema zu sprechen. Das freut mich sehr. Ich habe auch wieder Dinge erfahren, von denen ich vorher nichts wusste und dementsprechend bin ich ein klein wenig weiser. Ich hoffe, wenn ich mich gleich ins Auto setze, dass ich nicht nur noch an Gallenerkrankungen denke, aber ich weiß, wo ich dann in guten Händen bin hier in Dortmund. Herzlichen Dank an Sie beide. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, denn ich weiß, Sie haben viel zu tun und wie gesagt, gutes Händchen auch weiterhin in Zukunft. Dankeschön für Ihre Zeit. Und dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe von Gesundo. Ihr wisst, wo ihr die Folgen findet, auf ruhrnachrichten.de und überall dort, wo ihr Podcasts hören könnt. Bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.